Wie oft hast du bisher geschaut?
Wicked. Ja.
Ich glaube, das ist so eine Frage, die so homosexuell, nicht alle, oh mein Gott, da höre ich schon Leute, die sagen, ich habe noch nie in meinem Leben Wicked geschaut ich und habe es auch nicht so vor. Ja, ist ja gut, aber dann ist es bei uns so. Wie oft?
Zweimal ich bisher auch, ja, und reicht auch, glaube ich. Also ich war ja als ich bei der Premiere war in London, habe ich es ja so gar nicht gespürt, muss ich ehrlich sagen. Ich war ja sehr traurig eigentlich deswegen, weil ich ja dachte, ich komme da so rein und bin dann so, hab so the full experience, ne? Ich hab ja den ersten geliebt, hab durchgeheult die letzte halbe Stunde und dann guck ich den zweiten, bin die ganze Zeit so, okay, nee. Und konnte halt gar nichts spüren. Und deswegen habe ich ihn jetzt extra nochmal angeschaut, weil ich unbedingt gucken wollte, ob das an der Situation lag, dass wir da so lange in diesem Kino saßen, ohne dass irgendwas passiert, oder ob es der Film ist. Und die Antwort ist beides. Und bei dir?
Ja, was ist beides? Wie trocken du das aber ganz kurz so sagst.
Naja.
Ich habe ein zweites Mal geschaut, Natürlichement. Ich werde ja zum Zeitpunkt dieser Ausstrahlung vermutlich dann auch schon das Musical gesehen haben. Aber ich finde das so absurd, weil so vorher so Musical-People, also eigentlich Musical-Gays dann wahrscheinlich, also eher, immer gesagt haben, ja, also in Akt 1 sind auch die meisten Hits und Akt 2 ist it's such a mess, keine Ahnung was.
I might have said that 100 times.
Ich verstehe das total, aber ich weine da trotzdem. Also ich weine aber erst nicht bei dem obvious Ding, wo man weinen soll, sondern erst danach.
Ach.
Ich weine erst dann wirklich so die letzten 10 Minuten, würde ich sagen. Die weine ich dann aber richtig doll. Dann, wenn nochmal die Freundschaft richtig doll im Fokus ist und nicht ein vermeintliches Ende oder sonst irgendwas, sondern erst so bei den anderen Sachen. Aber das hat mich, aber ich habe auch erst zweimal geschaut, merke aber auch, ich fühle mich ein bisschen unter Druck gesetzt, weil ich den ersten halt so oft gesehen habe. Und dass ich dann so denke, oh Gott, werde ich dem gerade gerecht? Bin ich abgestumpft? Auch wenn Leute, mein TikTok ist mittlerweile auch manchmal, mache ich so, es ist so komisch, was für so Fan-Ecken ich lande, wenn dann so Leute sagen, es ist nicht Teil 2, es ist Akt 2, es ist ein Film, es ist die zweite Hälfte von diesem Film, es ist kein zweiter. Und
macht ich mal so bin so,
macht das nur einen Unterschied, genau. Das ich möchte ich dann sagen, einmal
wo
ganz
ich auf
kurz
jeden Fall recht mit habe, ja, aber who asked?
Genau, also so ist es dann einfach so, ja, herzlichen Glückwunsch. Aber ja, genau, nee, wollte ich nur fragen, dann können wir da jetzt vielleicht einfach kurz einen Haken hintersetzen.
Ja, wir machen Wicked-Haken, gerne. Ehe
ich dann bald dann irgendwann sage, das Musical war so und so. Aber bis dahin beruhigen wir uns einfach nochmal.
Ja. Also ich glaube, ne, die haben wahnsinnige Erfolge eingespielt. Die haben, glaube ich, jetzt schon das Doppelte eingespielt vom ersten Teil. Und ne, es sei ihnen allen gegönnt. Wir sind jetzt, glaube ich, einfach mal durch mit Wicked für die nächste Zeit. Ja. Du jetzt ja noch nicht, aber dann vielleicht
du möchtest einfach nochmal drüber reden. Ist in Ordnung. Aber ich dachte, ich nutze den Anfang dieser Folge nochmal.
Das Problem ist, wenn ich anfange drüber zu reden, höre ich nicht auf. Weil ich kann mich sehr echauffieren über die Plotholes, die in dem Film sind. Zwei ganz große, die mich wahnsinnig ärgern.
Ja.
Die auch schon.
Ich weiß, ich habe die mittlerweile sogar schon. Also ich glaube, wir haben denselben Instagram-Reel-Algorithmus und ich sehe deine Kommentare darunter.
Ah.
Wenn du drunter schreibst, was dich aufgeregt hat.
Das war nur eins von den beiden, was ich da kommentiert habe. Das andere ist größer, schlimmer und ärgerlicher. Bei dir jetzt. Wir machen einen Haken dran.
Nein, das finde ich cool. Also sorry, ich wollte dich damit jetzt nicht outcallen. Nein.
Das ist ja, also ist mir durchaus bekannt, dass ich nicht von einem privaten Account kommentiere. Aber ja, it's been upsetting to me. Weil ich mir denke, also ne, ihr habt an einem Stoff so lange gearbeitet, ist ja klar, dass das Musical, sobald es einmal auf der Bühne ist, schreibt man da nicht mehr dran rum groß, ne? Man ändert vielleicht Sachen in der Regie oder im Blocking oder so, aber das steht dann so, wie es ist. Aber sie haben sich ja Freiheiten genommen beim Film, nochmal ein bisschen rumzuadaptieren, neue Musik hinzuzufügen und so. Und die hätten durchaus diese Plotholes ausräumen können. Mhm. And they didn't. And that pisses me off. Wo wir aber gerade bei Broadway sind, mein Schatz, Kristen Chenoweth, die ja famously die Glinda originated hat, also die Rolle quasi am Broadway aus der Wiege gehoben hat, und die, ne, dieses klassische Register, in der sie singt, diese klassische Sopran-Geschichte da, die sie da macht. Jetzt werden wieder die Super-Nerds mich schreien, das ist nicht wirklich Sopran, das ist ne. Good for you. Für mich ist es Sopran. Hi. Die hat ja nach dem Charlie Kirk-Attentat hat die sich ja quasi öffentlich dazu geäußert und gesagt, ach Mensch, so schade und der arme Mann und ich bin nicht mit allem, war nicht mit allem d'accord, aber so viele tolle Messages da drin und so. Und ich meine, die ist ja eine schwulen Ikone gewesen, ihr ganzes Leben lang und hat davon profitiert, wovon wir auch schon gesprochen haben, dass sie eine riesengroße Fanbase hatte, die sie durch die Jahrzehnte getragen hat und supportet hat. Und nach diesem Kommentar, weil Charlie Kirk natürlich ein sehr homophober Mensch war, hat sie die Gays gegen sich aufgebracht und hat so ein schräges Apology-Video gemacht, wo sie irgendwie, because I'm a Christian woman, wo man so denkt, okay, aber du als Christian woman hältst so auf die Fresse bei diesem ganzen Magerwahnsinn, der da passiert, bei Menschen, also ne, die literally von den
christlichen Werten
Straßen
so
gerissen werden.
Bist ja die U-christlich, meine
Familien,
Maus.
Die getrennt werden und so. Da ist man als Christian sehr ruhig, aber wenn der Wichser erschossen wird, dann ist man plötzlich sehr christlich und muss sich äußern. Also ja, da hat sie die Gays verärgert und die hatte lange mit Stephen Schwartz, der ja auch Wicked geschrieben hat, das Musical geschrieben hat, an einer Musical-Adaption gearbeitet von Queen of Versailles. Das ist ja eine Reality-Doku gewesen, wo eine Frau completely obsessed war mit einem Haus, das sie gebaut hat, ich glaube in Malibu oder so, so richtig bin ich nicht im Thema, und sich da komplett verbastelt hat und sich ruiniert hat eigentlich. Und die Musical-Adaption ist jetzt am Broadway, hat Anfang November ist sie quasi on stage gegangen und hat jetzt ihr Closing schon verkündet.
Ja, ich habe das gesehen.
Einen Monat später. And there you go. Like, if you fuck with the gays will leave you alone. Und die Magas füllen diese Lücke nicht.
Ja.
So yes. Bye bye, Kristen Chenoweth.
Die sind nicht gekommen, um die Queen of Versailles nochmal kurz zu sehen.
Ja, komisch, das ist so, ne?
Weil ich, mich jetzt so viel, weil ich mich jetzt so viel mit so Broadway-Shows und sowas auseinandergesetzt habe und so dachte, na, will ich Beetlejuice sehen oder will ich Aladdin sehen?
Nein.
Also ich dachte so...
Nein,
deshalb frage ich ja. Ich habe jetzt an meine Sachen, die ich gucke, ist auch völlig egal. Da will ich jetzt hier gerade gar nicht hingehen. Aber lass doch mal ein bisschen in der Welt da sein und bleiben. Du hast nämlich Ricardo begleitet.
Yes.
Und du warst mit bei dem Iconic Moment als also ich finde das auch so absurd, das so zu sagen, dass es so das Highlight, so was Großes ist, aber dass er in der Sesamstraße war.
Ich finde das überhaupt nicht strange, das zu sagen. Ich finde, das ist so ein Ritterschlag, ein Ritterinnenschlag.
Nein, also ja,
überleg mal,
aber es ist ja trotzdem
früher, welche Celebrities bei den Muppets aufgetreten sind. Ne? Also diese ganzen, also ne, als Deutscher hattest du es geschafft, wenn du bei den Muppets in den USA auftreten durftest. So. Und dass Ricardo als queerer Mann schon bei der Sendung mit der Maus war und jetzt auch bei der Sesamstraße, finde ich, ein Riesen-Achievement, weil es natürlich, also ne, alles, was er sich so auf die Karte geschrieben hat, an das möchte er bewirken in seinem Leben. Er will es auch Kids leichter machen. Seine Kinderbücher zielen ja auch alle darauf ab, dass man sagt, hey, wenn du ein junges Kind bist, das anders ist als die anderen, hier reiche ich dir die Hand und ich supporte dich und ich zeige dir, ich will dir erklären, dass du dich nicht scheiße fühlen musst, sondern dass du wertvoll bist, dass du geliebt wirst. Und das zieht sich aber eben so durch und dass er das jetzt eben auch bei der Sesamstraße unterbringen durfte, finde ich super. Das Krasse war ja, die haben das ja announced vor, also die Sesamstraße hat es announced vor Monaten schon. Und der Shitstorm hätte ja nicht größer und krasser sein können.
Genau, und das ist ja auch das, was ich mitbekommen habe, weshalb ich jetzt so war. Deshalb ist es jetzt nochmal größer, das zu sagen, obwohl es natürlich was Großes ist, da hast du total recht. Also weil ich bin jetzt nicht so... nicht so drin. Ich weiß nicht, wer sonst so Gäste in der Sesamstraße sind. Da habe ich, glaube ich, längere Zeit nicht mehr geguckt, um da jetzt zu sagen, so, okay, sind da regelmäßig Leute oder nicht oder keine Ahnung was. Aber ich habe natürlich mitbekommen, was einfach
Ich glaube,
nur
dass
mit
Lena Meyer-Landrut mittlerweile das Titellied singt. Ich glaube, es ist Lena Meyer-Landrut und das singt sie auf so eine sehr, das ist so gebeltet die ganze Zeit, aber auch so komisch gepresst, so möchte ganz sexy. Was? Und man denkt sich so, Maus. Geht's dir gut?
Ja.
Brauchst du Lutschbonbon? Willst du auf den Arm?
Vielleicht mal ganz
auf den Arm. Ja, ich weiß auch nicht. Das fand ich ein bisschen seltsam. Ja, also es gibt da anscheinend auch deutsche Prominenz, die da vertreten ist, zumindest beim Titelsong. Ja, eigentlich hätte es gar keine große Sache sein müssen. Ne? Eigentlich hätte man sich freuen können, hätte sagen können,
hey, ich bin in der Sesamstraße und spreche mit Elmo da und darüber.
Genau,
also Punkt,
kommt zur Sesamstraße und verbreitet seine wunderschöne Energie und ist toll und macht schöne Sachen. Aber nein, ne? AfD und wie sie alle heißen, die ganzen besorgten Eltern, haben sich alle berufen gefühlt, ohne die Folge je gesehen zu haben, schon zu wissen, dass das Frühsexualisierung ist und dass die Kinder und man die Beeinflussung und das muss aufhören, weg von den Kindern und so, wo man echt nur denkt, Leute, ihr habt wirklich einfach alle Crack geraucht, so, ihr könnt mich echt am Arsch riechen. Das ist so insane gewesen und natürlich, ne, mir bricht das Herz, weil Ricardo einer meiner engsten Freunde ist und einer der Menschen, die ich am allermeisten liebe auf der ganzen Welt, zu sehen, wie der das immer wieder aushalten muss, dass Leute so viel auf ihn drauf projizieren und ihn dann hassen für die Version, die sie auf ihn drauf projizieren, die nichts mit der Realität zu tun hat und dass er das immer wieder aushalten muss, sich dem aber auch immer wieder aussetzt, weil er halt eine Mission hat, weil er Dinge verfolgt, die ihm wichtig sind und sich da immer wieder ins Feuer quasi stellt. Fand ich so beachtlich. Und dann jetzt dabei zu sein, also er hat mich gebucht für Haare Make-up für diesen Promotag. Die Folge ist morgens um 7.40 Uhr auf dem Montag oder so rausgekommen. Wo ich mir auch denke, wer guckt um 7.40 Uhr Sesamstraße?
Ja.
Also, ich hatte um 7.40 Uhr am Montag andere Sachen zu tun.
Noch schnell Hausaufgaben abschreiben irgendwo.
Ja, sure. Also ne, das fand ich so ein bisschen strange, den Timeslot. Früher gab es die Sesamstraße, glaube ich, am Wochenende, but I don't know. Ja. Und ich habe ihn halt in Berlin fertig gemacht und dann sind wir mit dem Fahrer zum MDR gefahren nach Leipzig. Und dann hat er da, ich glaube, 3 oder 4 Sendungen so über den Tag verteilt, direkt back-to-back quasi, war er zu Gast, um das Ding zu promoten. Aber halt da morgens mit ihm im Wohnzimmer zu stehen, während die das ausstrahlen und er da halt irgendwie auch zu Tränen gerührt steht. Und mir sind die Tränen gekommen, als sie diesen Song, der hat ja dann einen Song mit denen aufgenommen mit sehr viel Autotune. Cher wäre stolz auf ihn.
Sehr viel Kopfstimme auf jeden Fall auch mit dabei.
Ja. Nee, es war so süß, weil er hat gesagt, ich habe denen gesagt, ich will so viel Autotune wie möglich, ich will klingen wie Cher. Und also Mission Accomplished, zwar toll. Und es ging natürlich nur darum, dass er in die Sesamstraße kommt und den Leuten, die da Probleme haben, weil der Alltag nicht für sie gemacht ist, denen ein bisschen zu helfen und denen ein bisschen unter die Arme zu greifen und denen auch zu vermitteln, hey, du bist übrigens toll, wie du bist. Ne? Mhm. Also es ist ein Mädchen im Rollstuhl, wo er irgendwie hilft, ein Mädchen, das zu klein ist, wo er die Türklinke ein bisschen tiefer macht, so Sachen. Ne? Es ging natürlich nie um Sexualität, es ging nicht um Identität, es ging nicht darum, dass da irgendjemand verschwult wird, es ging einfach nur darum, Kids zu sagen, hey, I see you, I love you und du bist okay.
Sagt, Ricardo sagt, ja, meine rote Plüschmaus, möchtest du auch eine Federboa haben? Hast du eine Regenbogen gemalt?
Hast du dich eigentlich schon mal gefragt, ob du auch auf Hüsten stehst? Vielleicht willst du ein Mädchen sein? Elma? Habe ich dich jetzt verwirrt? Gut, das ist meine Agenda. Ja, genau. Die Leute sind so bescheuert.
Ja, honestly. Aber vor allen Dingen, das Ding ist ja, das bleibt ja trotzdem im Kopf. Also so, ja. Es wird ja weiter verortet, egal wie es ist, es bleibt kleben. Ah, der hat die Sesamstraße verschwunden. Also sowas so,
ja.
Die Agenda war hinzugehen und zu sagen, ich bin schwul. Ja. Elbow, ich bin schwul. Hör dir an. Auch. Hör mir zu, Samson. Ich bin S-C-H-W-U-L. So, weißt du, also so, das ist ja so.
I like it up the ass. I like it up the ass. Das ist unser Song, Elbow, sing mit. I like it up the ass.
So Tiffy, komm her. Du bist jetzt meine beste Freundin.
Du heißt jetzt Fisty.
Komm, wir trinken Prosecco. Will doch jemand lecker. Also, dieses Ding so zu denken, dass es darum geht. Guck mal, aber da sind wir doch wieder dabei, denen ist es ja egal.
Sure.
Es ist ja völlig egal. Es geht ja genau darum, aber ich glaube, das ist auch wichtig, das deshalb einfach nochmal kurz auszusprechen, um es einfach nochmal für sich ein bisschen zu durchschauen und einfach für sich so ein bisschen zu wissen, so da steckt ja nicht viel mehr hinter, sondern es soll genau das sein und es ist egal, wie es am Ende ist und das in den Köpfen einfach bleibt. Ah ja, genau, in der Sesamstraße sind die Kinder ja verspult.
Genau, ich meine, die Fakten werden halt so gebogen, dass sie in die Agenda passen. Also ne, wenn du dir auch anschaust, wir hatten jetzt hier gerade großen AfD und besorgte Eltern Aufmarsch in Berlin, weil 2 Drag Queens, Catering und, die heißt mittlerweile nicht mehr Catering, die heißt jetzt Cake Heel, glaube ich. Don't cancel me. Und Vivian Lovecraft, weil die eben Kindern vorgelesen haben. Und dann gab es großen Aufmarsch, Sexualisierung, dies, das und Ananas. Und was machen die? Die nehmen dann, gehen auf die Instagram-Accounts dieser Queens und gucken dann, wo gibt's irgendwann ein Outfit, das ich nehmen kann, das nicht gerecht für Kinder wäre. Und das wird dann rauskopiert, das wird dann in die Pressemitteilung gepackt, das wird dann auf der Bühne gezeigt. Diese Leute in diesen Kostümen sexualisieren jetzt eure Kinder. Dass die da stehen, von Kopf bis Fuß angezogen. Kay hat ein Kleid an aus Teddybären.
Ja, das war richtig
also,
süß.
Ne?
Und ja auch die Geschichten, die dann vorgelesen werden. Right. Das ist ja nicht so, als würde jemand sagen, hallo, genau, habt ihr Schlampen mit Moral schon mal gelesen? Ich lese euch jetzt vor, Velvet Rage.
Wir spielen Seite jetzt bereit. Schlucken oder Spucken.
Also das
mit Kakao.
Ist, also das
Wahnsinn.
Das ist wirklich einfach krass, was so gedacht wird. Oder
Naked
nee,
Attraction
nicht was,
Kids, heute hier.
So, das ist, now sissy that walk, honey. So, also das ist so, ja,
das ist so absurd.
Ja, vor allen Dingen, weil, und das ist immer das, was ich meine mit amerikanische Verhältnisse. Also wo ich immer so denke, wer hat euch denn diese Relation hier gerade gegeben? Also so denke ich immer so, okay, die Vereinigten Staaten, ein riesiges Land, viele Leute, die vielleicht nicht so viel irgendwie mitbekommen haben oder keine Ahnung was, aber hier, ja, ich finde das immer krass, also wie schnell da auf was aufgesprungen wird oder dass dann eben selbst sowas wie ein Auftritt in der Sesamstraße, wo man sonst eigentlich sagen würde, hier, das ist ein
geht kleiner es noch
Ritterschlag,
harmloser.
Der einmal kurz kam.
Und geht es noch harmloser?
Ja, genau. Sondern dass man jetzt eigentlich sagen müsste, Ricardo Simonetti war in der Sesamstraße und hat einen Song performt, der heißt Alles ist möglich.
Ja.
Da würden die Leute trotzdem sagen, also auch schwul sein ist möglich. Das wollte er nämlich damals eigentlich nur noch mal ganz
kurz sagen. Heißt aber nicht, alles ist möglich.
Nein, aber das ist so, nein, der
Heute
Song
ist dein Tag. Ja. Der ist richtig eingängig, der ist richtig cute. Ich komme nicht drauf.
Ja, aber egal. Ich weiß es auch nicht. Ich wollte nur sagen, so dieses ja. hier, so die Welt ist mal so, mal ist, also ja.
ja.
Also so, dass es darum überhaupt gar nicht geht, sondern es einfach nur darum geht, jemanden zu sehen, wo man denkt, ach, es ist möglich, dass man auch lange Haare trägt, dass man vielleicht was Fliederfarbenes anhat.
Es ging ja aber nicht mal um ihn. Es ging nicht mal um die Nein. Normalisierung seiner ja. Andersartigkeit, mhm. sondern es ging wirklich nur darum, hey, wenn du ein Problem hast, ich höre dich, ich sehe dich, ich helfe dir. So, genau That das. Was the fucking message. Ja. Kinder werden gesehen und ihnen wird geholfen. Mhm. Es hatte nichts mit Sexualität und Identität mhm. zu tun und trotzdem. Ja. ja. Amerikanische Verhältnisse. Das Land der Dichter und Denker sind wir nicht mehr. Mhm. Lange nicht mehr natürlich, aber das ist also ist immer wieder beschämend, wo ich denke, okay, ihr kommt mit eurer Kack-Hysterie-Mache, kommt ihr durch. Ihr findet immer wieder Dumme, die das auflecken, die sich freuen, die sagen, oh ja, erzähl mir mehr Lügen, damit ich mich aufregen kann. Und ne, nicht bereit sind auch, sich mal also sich tatsächlich mal die Instagram-Accounts zum Beispiel dieser mhm. Queens anzugucken, sich tatsächlich erstmal die Folge anzugucken und zu warten, bevor man irgendwie lauthals
ja,
im Internet...
Aber das sind ja eh Leute, die sich das ja eh nicht anschauen.
Yes, but also. Like, yeah, yeah, I know. Aber ich bin halt so, wollt ihr dumm sein?
Ja.
Wollt ihr auch dumm wirken? Mhm. Oder habt ihr eventuell, geht's, also ja, natürlich geht's nicht wirklich um die Fakten, aber es ist halt immer wieder für mich so irritierend, wo ich mir denke, also you're embarrassing yourself, mhm. sweetie.
Mhm.
So.
Absolut.
Ja.
Gehe ich mit. Barbie, unterschreibe Check. Ich.
Hast du eine Lieblingsfigur gehabt bei der Sesamstraße?
Ich war, glaube ich, immer großer Fan von wem war ich? Achso, ja, hier. Wie heißt er? Der Blaue. Der Blaue, der
Oscar.
Grobi.
Grobi.
Super Grobi. Immer wenn der im Restaurant war und sich mal was und er der Kellner war und ja. immer der alte Mann mit dem Schnäuzer da saß ja. und immer irgendwas bestellt hat und Grobi gesagt hat, alles klar, kein Problem. Und dann da irgendwie losgegangen ist, um irgendwas zu machen. Also Grobi hat viel in mir ausgelöst. Samson mochte ich, weil ja. der aber so gemütlich, weil der so dieses dumm, ja. dumm, dumm, dumm. Und Kermit, Miss Piggy, dann ja eh, aber nur, oder Ernie und Bert, weißt du, wenn also
Miss Piggy ist ja Muppet Show.
Genau, ja, ich überlege gerade, wer in Einspieler, nee, genau, dann war da, wenn dann nur Kermi vielleicht, also Kermit.
Ja.
Genau, Ernie und Bert war ich, glaube ich, auch noch großer Fan von. Und ich hatte ja Angst Gaze. Vor Graf Zahl.
Ach.
Mhm.
Graf Zahl fand ich natürlich toll.
Das
Surprise.
Ja.
Nee, ich mochte.
Aber du warst ein Spooky Child, oder?
Ja, absolut.
Und das ich hab neulich nämlich einen TikTok gesehen. Wir haben mal einmal drüber gesprochen, als wir ja. über Horrorfilme und
ja.
wie das früher war und so. Und das war irgendwas, ich weiß, was war das? Disneyland irgendwo, ich habe keine Ahnung, wo auf alle Fälle Eltern gesagt, so. Das Kind, was so aufgeregt war, so quasi bereit war, loszuflitzen, wurde nur so von hinten gefilmt und dann so he's about to see his biggest, also Icon. Oder ne, er ist der größte Fan von XY und man war so, okay, wer kommt denn jetzt? Und dann war das dieses Dingens aus Nightmare Before Christmas, dieses riesige Skelett.
Jack Skellington.
Ja,
Skellington.
Ja, also ne, dieses ja. große Skelett einfach nur.
Auch eine Schwuchtel.
Und dieses Kind
Auch
ist hingerannt und hat gedrückt.
I'm skinny. Yeah.
Und das war so, und das fand ich so krass. Weil die Kommentare da drin auch eben so waren, so, oh mein Gott, ich finde es so toll, wenn Eltern ihre Spooky Children auch supporten.
Yes.
Also weil es natürlich dann super oft so, wenn Leute sagen, oh nee, das ist ja viel zu gruselig, das ja. ist ja unheimlich.
Was ist los mit meinem Kind?
Für genau.
Das Serienmörder, wo du auch
so, also, warum steht das? Warum findet das Totenköpfe irgendwie interessant oder sonst ja. irgendwas so? Und das ist ja so, wenn Kinder erstmal überhaupt gar nicht, also weil es ja nicht gelernt ist, vielleicht auch so ein bisschen, oder ich habe keine Angst, wie solche Ängste dann entstehen. Also ich weiß ja nur Angst vor Spinnen oder sowas ist ja was ja, gelernt ist.
Ich glaube,
ist.
Kinder sind halt you're
genau.
supposed to be cute.
Genau, es ist erstmal irgendwie egal, aber deshalb fand ich das ganz lustig und habe da das Wort gelernt, dass es Spooky Children gibt.
Yes.
So.
Na, das war ich auf jeden Fall. Ich war ja sehr, also vampirbesessen von Anfang an. Ich habe, es ist eigentlich, ich erzähle die Geschichte immer, weil ich sie lustig finde und dann merke ich immer, wenn ich sie fertig erzähle, dann gucken mich Leute mit so traurigen Augen an und denke ich immer so, oh, scheiße, nicht schon wieder, das passiert ja häufiger, dass ich als junges Ding ganz oft, ich hatte so einen Vampirumhang, weil ich so obsessed war und habe mich dann nachts in mein, nachdem ich Tanz der Vampire gesehen hatte und da holt ja Graf Krollock, holt ja Sharon Tate, lüpft sie quasi ja nachts aus der Badewanne, also sie ist in der Badewanne, weil sie so bathing obsessed ist und wäscht sich immer so sexuell. Und irgendwann macht er dann halt oben das Fenster aus und klaut sie da so raus und macht sie dann zur Vampirin. Und ich habe dann nachts mich in die Badewanne gelegt und das Badezimmerfenster aufgemacht und habe gewartet, dass ein Vampir kommt und mich mitnimmt. Und fand es halt total normal. Ich habe das immer Leuten erzählt und die waren immer so,
oh mein Gott, was hast du?
Vielleicht müssen wir immer mit deiner Mutter reden. Warum willst du nicht bei euch zu Hause sein? Ja, die Zeichen waren da, sag ich mal. Aber ja, ich fand das immer, ich wäre gerne, Ich wäre gerne ein Vampir gewesen. Ich wäre immer noch gerne ein Vampir. Das ist sehr problematisch. Ein Ketchup-Vampir wärst du dann. Genau, ich wäre wie die Cullens. Ich wäre ein vegetarischer Vampir, ein veganer Vampir.
Aber du wirst so glänzen die ganze Zeit. Yeah. Das ist sensationell.
Yeah. This is the skin of a killer, Bella. Nein, ich weiß auch nicht, was das war. Das war aber schon ganz früh da. Also wir hatten auch, war obsessed mit der kleinen Hexe, die Hexe Lakritze, das kleine Gespenst. All diese Geschichten, Huibu, all diese Geschichten, die irgendwie little bit on the dark side waren. Und also ne, mit Ursula muss ich gar nicht erst anfangen. Of course, I was obsessed with her. Ja, alles war so düster, spooky.
Mhm. Ich überlege gerade die ganze Zeit, ob ich irgendwas hatte, was so düster und spooky war. Siehst du, ey, da könnte ich meine Mutter mal fragen. Weil ich weiß auf alle Fälle, ich war auch so ganz angetan vom kleinen Gespenst zum Beispiel oder die kleine Hexe. Ja. Also ne, hier da diese ganzen Alfred Preußler Sachen oder sowas. Ja. Aber da ging es ja auch eher darum, um die Charaktere, die ja eigentlich ein bisschen verkannt waren.
Right.
Wo Leute dachten, oh mein Gott, ich muss Angst vor dir haben.
Right.
Man dann aber selbst gemerkt hat, so, ach so, nee, muss ich gar nicht. Ich muss mich gar nicht sorgen um irgendwas, weil du bist gut.
Right.
Aber das wusste ich ja zu dem Zeitpunkt noch gar nicht. Da wusste ich ja noch gar nicht, dass es gut und böse gibt, weil ich ja noch so ein kleines Baby war und irgendwie so dachte, oh mein Gott, das kleine Gespenst, das ist da, alle haben Angst, aber es ist ja voll lieb. So
das eigentlich. Waren aber dann auch immer die Außenseiter, ne? Mhm. Also es sind ja immer dann auch die Geschichten von der Hexe, die nicht so richtig hexen kann und die das nicht so richtig hinkriegt und deswegen so ein bisschen außen vor steht und so. Also ne, deswegen haben wir, glaube ich, auch dahin gravitiert, dass wir irgendwie.
Achso, nee, da hatte ich mich noch nicht dazu entschieden, dass ich schwul bin.
Achso, da hattest du die Entscheidung noch nicht gefällt. Da hatte ich
die Entscheidung noch nicht gefällt.
Für dieses leichte, glamouröse Leben.
Genau, das ist halt so. Nee, entschieden habe ich mich ja erst mit 18.
Achso, okay.
Da dachte ich dann erst so, okay, nee, hier will ich jetzt dazu gehören. Aber
also ich glaube, ich entscheide mich nächstes Jahr wieder um, weil ich einfach mal nochmal gucken will, wie es von der anderen Seite aussieht.
Heiraten möchte ich auch gerne, in der Kirche, kirchlich heiraten.
Ja, kirchlich ist für mich das Allerwichtigste, wie wir wissen. Ich mache nochmal kurz das umgedrehte Kreuz hier raus. Ja. So, ja, unbedingt, unbedingt.
Finde ich gut.
Ich schaue gerade wieder The Crown, totaler Themensprung, I'm sorry, aber ich genieße das so und die hatten ja auch diese ganzen irren Hochzeiten in diesen irren Kirchen mit diesen irren Kleidern und dieser ewig langen Diana-Schleife und so, wo du auch denkst, meine Güte, also Leute. Ja. Somebody's gay. Irgendeine Seite hat sich gedacht, mehr.
Aber war da jemand homosexuell in diesem Königshaus?
Nee.
Ich musste nämlich eben gerade nochmal kurz dran denken, ich weiß gar nicht warum, aber mir wurde Thomas Hitzlsperger nochmal
die Fußballerin ist das, ne?
Genau, reingeworfen als einziger deutscher Profi, Ex-Profi, aber dann natürlich auch, der sich geoutet hat und ich manchmal wirklich mich so dabei erwische, noch mal kurz so ein bisschen zu überlegen, so okay, wer könnte sein, wer ist nicht, um dann aber wieder zu merken, so okay, Simon, ist ja auch totaler Quatsch, sich damit auseinanderzusetzen, aber einfach nur auch so zu sehen, so wo ist es eigentlich mittlerweile ein bisschen erlaubt und wo ist es gar nicht erlaubt. Und ich glaube, das ist doch dann genauso bei so einem Königshaus oder sowas, ist es dann noch wahrscheinlich auch eher was Undenkbares oder wo es dann wahrscheinlich auch irgendwelche Maschinerien dahinter gibt.
Also ich glaube, dass das die stehen natürlich unter einem ganz anderen Druck als so normale, in Anführungsstrichen, Menschen, ne, ist klar. Und natürlich wäre das auch ein Riesenthema gewesen, sicherlich. Ich glaube aber, es gibt einfach, also in der Geschichte, die in The Crown erzählt wird, auf jeden Fall kommt kein Charakter vor, wo man auch so nur den Hauch einer Vermutung hätte. Es wird öfter mal thematisiert, dass die Hairdressers Friends of Dorothy sind, wie sie das dann immer nennen, auch in Bezug zu Wicked übrigens so aus, deswegen. Aber genau. Das ist also innerhalb der Königsfamilie, glaube ich, nicht. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das heute eventuell anders wäre, dass man da jetzt progressiv genug ist. Ich meine, sie haben jetzt Pink Pony Club gespielt. Oh, hast du gesehen?
Nee.
Die Wache vom Buckingham Palace hat in einer, ich glaube, Solidaritätsbekundung zur queeren Community in Zeiten, wo eben vieles auf sogar Regierungsebene eher anti, zumindest trans, gesprochen wird, haben sie sich, glaube ich, da ein bisschen versucht zu positionieren, ohne jetzt ein zu großes Statement draus zu machen und haben die Wache, meine ich, oder das Orchester da vorm Buckingham Palace Pink Pony Club spielen lassen. Und dann dachte ich mir, cute.
Ja, und da sind wir ja eigentlich auch schon wieder dabei, dass es schon wieder so ist, dass wir es so lesen müssen.
Right.
Also weißt du, also so, das ist jetzt so, meine Mutter würde sagen, ach, was ein schönes Lied die gespielt haben. Ich würde sagen, ja, das haben die gespielt in Solidarität für. Da würde ich mal sagen, genau, Simon.
Krassen Kontrast dazu.
Das haben die genau dafür gemacht.
Der Ex-Mann von Nicole Kidman war geladen, um bei irgendeinem Trump-Event in Mar-a-Lago zu spielen, hat das angenommen und hat da auch Pink Pony Club gespielt. Was will uns das sagen? Das war ein Protest. Ihr dürft mir Millionen geben, aber ich protestiere leise durch meine Musik und meine Strähnchen.
Ja, naja, manchmal muss man ja irgendwie mal ganz kurz so denken, ach so, nee, das hat er bestimmt aus dem und dem Grund gemacht.
Ja.
Aber das ist so, ich glaube, das ist ja auch was Lesen will gelernt sein.
Right.
Wir können das.
Ja.
Durch und durch.
Ja.
Barbie, diese Woche war viel los bei dir, will ich fast sagen.
Ja.
Denn der 1. Dezember war gewesen. Also jetzt gerade zum Zeitpunkt dieser Aufnahme wird er sein.
Gewesen sein, genau.
Ich merke aber, dass das ein Zeitraum ist, wo bei dir viel, viel, viel los ist.
Das ist mein Gay Pride quasi. Also andere Drag Queens sagen immer, sie sind am busiesten rund um den CSD. Bei mir ist es tatsächlich der Welt-AIDS-Tag, weil wie ein Freund von mir, den ich jetzt hier namentlich nicht nennen will, immer sagt, you're the face of AIDS.
In Deutschland.
Und ich trage diesen Titel mit Würde. Und
Gott, ist das schlimm.
Schatzi, ja. Eine Sache will ich gleich sagen. Ja. Ich habe gelernt im Laufe meines Lebens, ich bin jetzt über 20 Jahre auch schon positiv, dass was mir am meisten hilft, damit sane umzugehen, ist Galgenhumor. Ist so, ja. Und wenn dann Leute manchmal zusammenzucken, meistens sind das HIV-negative Menschen, die finden, dass mein Humor mit meinem eigenen Thema umzugehen offensive für sie ist, dann denke ich auch mal herzlich, oder sage ich mit aller Liebe meines Herzens, fick dich. Mhm. So, weil das ist literally, ne, it's my thing and I'm allowed to work through this however I want. Also, I'm the German face of AIDS. Guten Tag. Genau.
Aber das heißt dann für dich, du bist bei der deutschen AIDS-Hilfe, Berliner AIDS-Hilfe, du machst dann Aufklärungsarbeit,
bist
zu Interviews geladen. Wie darf ich mir das vorstellen, so eine Woche? Mein Gott, du guckst auf den Kalender und siehst, mein Gott, da ist er wieder. Ein arbeitsreicher Tag, wartet
auf mich. Dig, dig, dig. Dig, dog, sag ich da. Ich habe jetzt, am letzten Wochenende habe ich das Jubiläum vom Checkpoint moderiert. Das ist eine sehr, sehr wichtige Institution hier in Berlin. Die machen so super niedrigschwellige, für alle accessible HIV-Beratung, Testung, Zugänge für zum Beispiel die PrEP oder für HIV-Medikation für Leute, die einen migrantischen Hintergrund haben, hier in Berlin gelandet sind, keine Krankenversicherung haben, ne? Die helfen denen. Wahnsinnig tolle Institution, das habe ich moderiert. Jetzt habe ich am letzten Sonntag, also jetzt, wenn diese Aufnahme draußen ist, am letzten Sonntag, halte ich einen Vortrag über HIV-Aktivismus in den modernen Zeiten. Ich habe gerade verschiedene Sachen, also Videos aufgenommen, Statements aufgenommen und was geschrieben hier und da, ne? So sieht das dann aus.
Und was ist ein HIV-Aktivismus in heutigen Zeiten quasi. Also weil, pass auf, bei mir ist es ein bisschen so, ich bin natürlich groß geworden mit den Kampagnen Gib AIDS keine Chance. Eigentlich nur mit dieser Kampagne, das ist die einzige, die ich kenne. Ich weiß noch, ich habe mir damals aus den USA gab es, oh Gott, das war so absurd, es gab so so Plaketten, weißt du, so Army-Plaketten und da war dann auch so eine AIDS-Schleife drauf und darunter stand dann, war da irgendein Dollarspruch und den habe ich mir von meiner Tante habe ich mir das zuschicken lassen. Und da weiß ich noch, Christine saß neben mir und ich hatte so ein Ding um und dann hat sie gesagt, so, oh mein Gott, da ist ja voll der Kratzer drauf. Habe ich gesagt, das musst du, weil nichts im Leben ist perfekt, wie wenn man positiv ist, weißt du?
Wow.
So.
Also how deep and profound.
Ich überhaupt keine Ahnung, aber ich wollte mir noch nicht sagen lassen, da ist ein Kratzer drauf. Ja, der war groß. Der hatte da nichts zu suchen, aber das war so, also
good
save. Wir haben ja schon mal in einer Folge darüber gesprochen, dass eigentlich das Schwulsein, ich weiß gar nicht, werden Lesben auch so groß? Muss ich mal fragen, die Lesben, also ob auch diese Angst da war, weil ich als schwuler Junge bin damit groß geworden, du wirst, sobald du Sex hast, du wirst HIV-positiv, du wirst daran sterben. Diese Kampagne, die hier gerade ist, wenn Prominente reinschauen in Schwarz-Weiß mit Gib AIDS keine Chance, die ist ja nur für dich. Das ist nur für dich, weil du musst aufpassen, weil du wirst daran sterben, weil da sind schon sehr, sehr viele, die so sind wie du, sind da schon dran gestorben. Selbst das ist ja schon der erste Identitätsstruggle, den man dann irgendwann hat, wenn man denkt, oh mein Gott, oh, scheiße, okay, ich stehe auf Typen, ich bin gerade verliebt in einen, aber wenn ich jetzt Sex mit dem habe, dann werde ich unweigerlich den qualvollsten Tod sterben. Alle Leute um einen rum gucken dann auch immer an, sind so, denk bitte dran zu verhüten, weil sonst stirbst du. Wenn da irgendetwas ist, wirklich, du musst so aufpassen, auch Vorspiel oder sonst irgendwas, auch Lusttropfen, dies, das, du kannst sterben, sobald da, also das heißt, so wird man ja erstmal groß, auf eine Art, auf eine Weise. Ich weiß gar nicht, wer Vorbilder waren, beziehungsweise wann ich das erste Mal von Therapie erfahren habe. Ich glaube, das war erst in Berlin. Als ich hier gewohnt habe, gab es den ersten Menschen, der unterhalb der Nachweisgrenze war. Also das heißt, dass es nicht nachweisbar ist, beziehungsweise man das nicht übertragen kann. Siehst du, da merkst du schon, da geht das jetzt bei mir schon los, dass ich keine Ahnung habe, weil schönes Intro von mir, ne? Keine Fragen gestellt, sondern nur gesagt, so ist mein Wissen aber von damals.
Du räufst sich also Fragen auf einmal. Also was total richtig ist und wichtig ist und was, glaube ich, viele Leute, die sich erst heute mit HIV auseinandersetzen, vielleicht nicht so richtig auf dem Schirm haben, ist, wie die Art der Prävention sich halt auch geändert hat. Also in einer Zeit, wo HIV bzw. AIDS noch ein sicheres Todesurteil war, weil wir keine Medikation hatten, bis 96 gab es ja keine, also ne, die Dreierkombi, die Kombinationstherapie, die dann tatsächlich geholfen hat, AIDS nachhaltig unter die Nachweisgrenze zu, oder hat die HIV-Konzentration im Blut so weit unter die Nachweisgrenze zu drücken, dass sie da auch bleibt und dass man es dann auch nicht mehr weitergeben kann, solange sie da bleibt. Das ist 96 vorgestellt worden, diese Dreierkombi damals. Mittlerweile nehme ich ja nur noch eine Tablette. Damals war es eine Kombination aus dreien. Und davor war man halt, war das die Realität, ne? Dass AIDS eben immer zum Tode geführt hat oder fast immer. Es gibt ein paar Ausnahmen. Und deswegen hat auch die Präventionsarbeit damals, diese ganzen Plakate, an die wir uns erinnern, war sehr auf Angst kreieren ausgelegt. Also die Leute quasi so zu ängstigen, dass sie auf jeden Fall Safer Sex praktizieren werden, auf jeden Fall ein Kondom benutzen werden, auf jeden Fall dran denken, dass sie es nicht einfach mal weglassen und vergessen, weil also, genau. Tod ist die Konsequenz.
Ja, was so. Ja erstmal so in der Prävention was ist, wo ich denke, okay, ist es sinnig, Leute daran zu erinnern, bitte nutzt es. Auf der anderen Seite sorgt es doch aber auch für die größte Stigmatisierung, die man
genau, also es A, hat es kann. Alle Leute um die Positiven herum, hat denen eine Heidenangst vor positiven Menschen eingepflanzt, weil die natürlich dann auch gedacht haben, um Gottes Willen, ja. Also um dich herum zu sein, auch wenn wir keinen Sex miteinander haben, wer weiß, wie das passiert, vielleicht ne, wenn wir aus dem gleichen Glas trinken, vielleicht spuckst du mich an aus Versehen, vielleicht verletzt sich jemand und du musst mich retten und dann habe ich es auch und dann sterbe ich auch. Mhm. Also ja, das war das eine. Das andere war, was es natürlich mit den Leuten gemacht hat, die damit gelebt haben. Mhm. Ne? Also ich erinnere mich, als ich mein Positiv bekommen habe und das war ja schon nach 96, es gab schon die Dreierkombi.
Wann war das Anfang 2000er?
Nee, ich habe Ende 2005 habe ich mich infiziert und ich glaube Mai 2006 habe ich es erfahren. Mhm. Da habe ich die Diagnose bekommen. Aber da sind mir halt auch diese ganzen Kampagnen wieder vorm inneren Auge so abgelaufen. Und ich habe auch gedacht, wie krass das war, wie krass das gewesen sein muss für Leute, die damals positiv geworden sind, wenn das dann um dich rum war die ganze Zeit. Ne? Mhm. Also du stirbst jetzt. So, das war die Message. So, jetzt hast du es, jetzt stirbst du. Mhm. Und das ist natürlich auch eine Sache, von der sich dann die AIDS-Hilfen sehr schnell, also die Menschen, die diese Kampagnen auch gemacht haben, sehr schnell wieder gelöst haben, irgendwann gesagt haben, okay, das war für die Zeit vielleicht der richtige Weg, zumindest wussten wir uns nicht anders zu helfen, heute müssen wir es anders machen und jetzt geht es heute natürlich in der Prävention sehr viel darum, Leuten einerseits das Wissen zu vermitteln, was die aktuellen Methoden sind, was die Möglichkeiten sind, wie wir mit HIV umgehen können, wie wir das eindämmen können, wie sich Menschen schützen können vor HIV. Es gibt ja schon ganz lange nicht mehr nur Kondome, sondern ne, zum Beispiel die PrEP ist ja ein wahnsinnig tolles Mittel, um sexuell aktiven Menschen zu ermöglichen, wenn sie das regelmäßig einnehmen, auch ohne Kondom Sex zu haben, sich trotzdem nicht mit HIV zu infizieren. Also das sind tolle Sachen und darüber aufzuklären ist halt wichtig, Leute zu erreichen, die das nicht wissen, ist wahnsinnig wichtig. Zum anderen, also mir persönlich ist es immer sehr wichtig, das Wissen um die AIDS-Krise und auch um diese monumentalen Verluste, die unsere Community erlitten hat, am Leben zu halten und daran zu erinnern, wie schlimm das war, wie auch die Politik versagt hat, wie uns Leute im Stich gelassen haben, wie wir isoliert wurden, wie wir auch pathologisiert wurden. Ne? Es gab in Deutschland, also allen voran aus der CSU, schöne Grüße nach Bayern, Vorstöße, dass man uns tatsächlich internieren wollte, also isolieren und internieren. Das Wort Lager fällt einem da schnell ein. Ja. Ne, das waren die Vorstöße, die Gesetzesentwürfe gab es, die wurden diskutiert und darüber wurde abgestimmt. Wir hatten in Deutschland im Gegensatz zu ganz vielen anderen Ländern weltweit, auch im Gegensatz zu den USA, das riesengroße Glück, dass wir als Gesundheitsministerin damals Rita Süssmuth hatten, eine Christdemokratin, die tatsächlich aus der wirklich christlichen Ecke kommt, ne? Also die traditionelle christliche Lehre, Mitgefühl und so, Schutz des Schwächeren. Und die hat damals was gemacht, was neu war. Also niemand anders, glaube ich, weltweit hat so auf diese Anforderungen reagiert, wie Rita das gemacht hat. Die hatte einen schwulen, ich glaube, Staatssekretär oder so, der selber schwul war. Mhm. Und der hat gesagt, wir können sie nicht mit diesem Thema alleine lassen. Wir müssen ihr zeigen, wir müssen ihr die Leute näher bringen, über die sie da auch entscheidet. Und der hat sie dann in Berlin mitgenommen eine Nacht und ist mit der durchs Berliner Nachtleben gezogen. Also hat ne, die ganzen Clubs auch abgegrast, die ganzen Bars abgegrast, wo auch Menschen mit AIDS da waren. Also ne, gezeichnet von AIDS mit Kaposi-Sarkom, total ausgemergelt und so. Die sind ja damals auch hier rumgelaufen, ganz normal, in der schwulen Szene, weil ne, es war einfach Teil des Lebens damals. Und diese Nacht hat Rita nachhaltig beeinflusst und beeindruckt, weil sie gesehen hat, das sind Menschen, die sehr schwach sind, sehr verletzlich sind und ich muss die schützen. Ich will, ach Gott, ich fange gleich an zu heulen, furchtbar. Ich weiß gar nicht, warum das jetzt so emotional ist gerade. Weil sie gemerkt hat, sie will die, shit.
Okay. Barbie, take your time. Wir müssen
Nee. Ja. Das ist, ach Gott, das ist mal, manchmal erwischt einen sowas ja. Und dann ist man
kurz. Ich bin heute. Auch gerade so, aber das Ding ist, ich häng gerade so an deinen Lippen, weil ich das noch nie gehört habe.
Ja. Und dann hat Rita, ist dann also losgezogen und hat sich gegen den Widerstand ihrer Partei ja. Und gegen den Widerstand einer komplett.
Jetzt bin ich auch, mein Gott, Barbie. Alles jetzt sind gut, wir hier gerade wieder so. Gut. Ist auch schon wir beide einfach so die ganze Zeit in diesem Podcast. Nein, jede Folge geht es darum, zu heulen, Gefühle zu zeigen, dies, das.
Give me a clock tick. I'll be fine. Nee, und hat sich also gegen diese auch krasse Männerdomäne durchgesetzt in ihrer Partei, in der Regierung damals, hat das durchgeboxt. In
welcher Zeit reden wir da gerade?
Wir reden von den 80ern eigentlich, ne? Und hat eben durchgesetzt, dass eben anstatt Isolierung und Angst und Ausgrenzung eine Politik gefahren wird von Aufklärung, von Umarmung, von Reinholen, von sich kümmern. Und hat das durchgezogen und das hat auch dafür gesorgt, dass wir in Deutschland eine der weltweit mildesten Verläufe hatten während der AIDS-Krise. So. Und dafür ist bis heute. Dafür ist dieser Frau bis heute einfach sehr zu danken. Und Gott, ich will das gar nicht so melodramatisch machen.
Nein, das ist alles. Nein, Barbie, es ist alles gut, es ist alles richtig. Mir tut das auch gerade ganz toll.
Sorry.
Nein, überhaupt kein Sorry.
Genau, dafür ist bis heute sind wir da Rita einfach sehr zu Dank verpflichtet. Das hätte auch ganz anders laufen können. Und es war dramatisch genug. Ne? Ich habe so viele Freunde, die in dieser Zeit schon, die älter sind als ich, die in dieser Zeit schon hier in Berlin gelebt haben, die in der queeren Community aktiv waren, die einfach jede Woche auf irgendeiner anderen Beerdigung waren. So. Und das ist, ich begreife es als Teil meines Auftrages, den ich mir selbst erteilt habe, an diese Zeit zu erinnern und den Leuten in Erinnerung zu rufen, immer wieder, wie schlimm das war, was wir verloren haben, wie drastisch, wie dramatisch das war, wie aber auch unsere Community sich verschworen hat zu dieser Zeit, wie Leute enger zusammengerückt sind, wie auch dieses bestehende Schisma zwischen den Schwulen und den Lesben, was man ja leider nicht leugnen kann, was damals auch deutlicher ausgeprägt war als heute, glaube ich. Die hatten nicht viel miteinander zu tun, die mochten sich vielleicht auch nicht so richtig, also so en gros. Und die Lesben sind halt in Zeiten, als damals wir als HIV-Positive und AIDS-Kranke in Krankenhäusern, weil man zu wenig wusste, selbst von den Schwestern und den Ärzten teilweise nicht behandelt worden sind. Die haben sich teilweise nicht in die Zimmer getraut, weil sie Angst hatten, sie infizieren sich. Die haben das Essen drauf auf den Gang gestellt, die haben die in ihrer Scheiße liegen lassen. Da sind die Lesben, they stepped up, so, die sind, haben sich, habe ich schon mal erzählt, haben sich zusammengetan und haben gesagt, okay, müssen wir dafür sorgen, dass genug Blutkonserven da sind. Also haben so Blutspende-Runs organisiert, die haben eben auch, sind in die Krankenhäuser gegangen, haben sich gekümmert und so, all das, was die Schwestern und Ärzte und so nicht mehr gemacht haben, haben dann die übernommen. Und auch das ist ein wichtiger Teil, an den ich mal wieder gerne erinnern will, ne? Dass uns das auch sehr zusammengeschweißt hat als Community. Gleichzeitig weiß ich aber auch, dass ich durch dieses immer wieder Erzählen der Dramatik dieser traumatischen Zeit auch ein Stück weit dazu beitrage, dass ich diese Ängste der neuen Generation auch einpflanze. Bei mir war das auch so. Ich war ja auch bestens informiert, als ich mein Positiv bekommen habe und habe trotzdem 5 Jahre lang damit gestruggelt, weil ich dachte, ich sterbe jetzt. Und ich wusste es ja besser. Aber ich hatte das so, also A, hatte ich es ja miterlebt und B, hatte ich mir das aber auch selber so reingesogen, weil ich so viel drüber gelesen habe immer schon, dass ich das auch übernommen hatte. Und das ist so ein bisschen der Spagat, den ich versuche auch zu gehen in meiner Arbeit, dass ich einfach versuche, A, zu erinnern und aufzuklären und gleichzeitig aber den Leuten auch zu vermitteln, Leute, wenn ihr heute positiv seid, ist das nicht das Ende der Welt. Wenn ihr in Deutschland lebt zum Beispiel, Zugang zu Medikamenten habt, ist es no fucking big deal anymore, ohne irgendwas zu verharmlosen. Ich nehme eine Tablette am Tag, ich habe überhaupt keine Nebenwirkungen, ich kann es nicht weitergeben. Also würde ich nicht diesen Job machen, müsste ich über AIDS gar nicht mehr reden oder über HIV, weil es einfach keine Rolle in meinem Leben spielt.
Du hast gerade gesagt, dass du dir selbst diesen Auftrag ja auch erteilt gegeben hast. So. Mhm. Geil, jetzt gerade fühle ich mich wirklich so, als wenn wir in einem TV-Studio. Bei mir ist gerade Barbie Rickock, wir sprechen über die Diagnose, die ihr Leben verändert hat. Frau Rickock, Sie haben gesagt, nein.
AIDS, Fluch oder Segen?
Fluch oder Segen? Nee, ist egal. Ich bin nicht. Ist egal. Ich denke, oh Gott, mein Kopf. Horror, Simon, hör auf. Whatever. Ich fand das gerade ganz interessant, weil ich so dachte.
Ach, fandst du es ganz interessant?
Ja, nein, ich fand es.
Mein Gott. Wie ich hier heule.
Spannend, dass das noch Gefühle in dir. Doch Gefühle in. Nein, um Gottes Willen. Barbie,
steckt hör doch auf. Lebe der alten
hör
Lady.
Auf. Nein, da meine ich nicht mit. Aber als du das gerade gesagt hast, dieses so, dass du selbst die ersten 5 Jahre gefühlt irgendwie damit noch gestruggelt hast, um nicht irgendwie zu denken, oh Gott, ist es tatsächlich wirklich kein Todesurteil quasi. Das finde ich wirklich krass, weil ich für mich einfach her dieser Switch von, so wie ich es dir ja eben gerade auch gesagt habe, ich kenne nur noch diese gib AIDS keine Chance, dramatischen Poster und Plakate und weniger die es ist kein Ende. Ne? Also, oder auch wenn man so sagt, so natürlich, solange du Zugang zu Medikamenten hast, aber ich finde es trotzdem krass, dass dieser Struggle so lange da ist und ich glaube, davon könnte ich mich jetzt auch nicht freisprechen. So, ich frage mich so, okay, so jeder weiß, mittlerweile ist aufgeklärt, was unterhalb der Nachweisgrenze irgendwie angeht. Jedenfalls innerhalb der Community würde ich jetzt sagen, ist das da. Ob das bei meinen Eltern, bei meinen Geschwistern, bei meinen heterosexuellen Freundinnen irgendwie so angekommen ist, weiß ich gar nicht, weil ich da manchmal so das Gefühl habe, da ist das überhaupt gar kein Thema, beziehungsweise da wird es nicht zum Thema gemacht, aber innerhalb der Community oder das, wenn man ein schwuler Mann ist, ist es ja auf alle Fälle da, weil es einfach die Geschichte ist. Und ich glaube, das ist so ein Großteil der Geschichte, den viele Leute mitbekommen haben, weil es aber auch so gerne, ich will nicht sagen ausgeschlachtet, aber es wird ja auf eine Art und Weise gerne erzählt, sei es auch in Filmen oder Serien. Keine Ahnung, ich glaube, das Krasseste, was ich dazu gesehen habe, war It's a Sin, was einmal kurz so in London zeigt, wie vorher das Partyleben ist und auf einmal kommt diese Krankheit, dieses Todesurteil dann da irgendwie um die Ecke. Deshalb, ja, stelle ich mir einfach nur furchtbar vor, ehrlich gesagt. Gerade diese ersten Jahre. Aber ist das was so, ich weiß gerade nicht, wie weit kann ich mit dir reingehen in die Zeit dieser Diagnose?
Go deep.
In dieses, war das ein random Hookup? War das jemand, mit dem du zusammen warst? Ist das was, was dir wichtig ist? Ist es was, wo du heute sagst, das ist total egal? Weil das ist ja, keine Ahnung, ich frage mich so, ist das was, was noch so eine Wichtigkeit mit sich trägt? Oder wo du manchmal denkst, wie konnte ich?
Ach nein, gar nicht. Ich habe, also der Hookup ist schnell erzählt, ich war auf einer Geburtstagsparty von einer Freundin von mir. Und habe
da hatte Sex.
Ja. Und habe da einen Typen getroffen, der mit Freunden von mir befreundet war. Der war da, glaube ich, zu Besuch nur in Berlin erstmal oder war gerade hergezogen, keine Ahnung. Sehr hübscher, junger Mann, sehr nett. Haben uns gut verstanden, haben auch relativ schnell beschlossen, wir verziehen uns da von der Party und gehen zu mir. Das war nur ein paar Straßen weiter. Und haben dann da irgendwie wild rumgesext. So. Er ist nicht in mir gekommen. Auch mal spannend zu wissen für euch da draußen. Geht auch ohne Abspritzen. Ist nicht in mir gekommen. Hab mir da nicht viel bei gedacht. Was wild ist, weil ich war jetzt überhaupt keine Maus, die so ständig irgendwie ohne Gummi mit irgendwelchen Typen rumgevögelt hat. Gar nicht. So. Aber in dem Fall, also wir waren natürlich auch besoffen und ein bisschen drauf und dann war ich halt irgendwie so, ach naja, reinstecken darfst du mal. Ja. Und dann hat der mir, ich weiß nicht, 2 Monate später, stimmt, der wohnte da schon da, der war nach Berlin gezogen. 2 Monate später sagt er dann irgendwie so, du, also er war am Boden zerstört, weil er gerade sein Positiv bekommen mit seiner Diagnose und ich habe da gar nicht geschaltet. Also normalerweise ist ja der erste Gedanke, dass du dann sagst, ja, oh Gott, dann muss ich mich jetzt auch testen lassen. Nicht eine Sekunde habe ich dran gedacht, God knows why. Hab mich irgendwie um ihn gekümmert, war bei ihm zu Hause, hab irgendwie geschaut, dass er irgendwie ein bisschen aus der Depression rauskommt, dass es ihm vielleicht irgendwie besser geht, hab versucht, ihn zu trösten und hab null an mich gedacht dabei. Und dann war ich irgendwann, ein paar Monate später, war ich im Berghain und es gab so ein Couple, mit dem ich mal so ein bisschen geflirtet habe. Also so, wie man flirtet, wenn man so ist wie ich. Also basically I make people uncomfortable. Hi. Und das kann ich sehr gut. Und die waren cute und der eine war irgendwie so, weiß ich nicht, Homöopath, glaube ich, irgendwie sowas. Und wir standen dann irgendwie da so rum und haben so eigentlich so ein bisschen so Sexy Talk gemacht, so ein bisschen so flirty. Und wie ich dann immer so bin, habe ich es dann zielgerade, schnurgerade irgendwie auf HIV gebracht. So Sexy Talk kann ich super, das ist eigentlich positiv. Nee, nicht ganz so, aber ich wusste wohl, dass der eine positiv ist und habe dann gefragt, wie er das rausgefunden hat. Ich versuche dann immer so Deep Talk zu machen, weil darin bin ich gut. Ich bin in, oberflächlich kann ich nicht und sexy kann ich nicht, also versuche ich gleich Deep Talk zu machen, was halt alles an Flirt killt.
Ja.
Klar, aber that's my comfort zone. und habe das dann halt irgendwie so dahin gelenkt und dann hat er das irgendwie so erzählt, ja, und er hat bei sich halt so Lymphknotendiagnose gemacht, ne, hat halt irgendwie gemerkt, die sind dauerhaft geschwollen an ein paar Stellen. Mhm. Und ich war dann, da war ich wieder zurück beim Flirten und beim Uncomfortable machen, hab so, da willst du mal beide Lymphknoten anfassen, mal checken, und er so, okay, und fasst so an mir rum und ist dann so in der Leistengegend und drückt da so rum und meinst so, wie lange sind die da schon dick? Und ich so, du, also honestly, irgendwie 3 Monate, und er so,
okay.
Vielleicht gehst du mal zum Test.
Ja.
Und dann war ich so, okay, sexy time is over, ich gehe jetzt, tschüss, und bin so raus und bin noch schnell zum McDonald's am Ostbahnhof, hab mir einen Big Tasty geholt, God knows why.
War halt keine Hüttengaudi, sonst hättest du den
Big Tasty geholt. Also ich liebe den Big Tasty, aber das ist ein anderes Thema, über das wir jetzt nicht reden müssen. Jetzt kriegen wir wieder Vorwürfe, dass wir McDonald's supporten und so, let's not do that. Let's not open that can of worms. So, bin nach Hause und hab dann den Test, also ich wollte einen anonymen Test machen, ne, weil es gab, also ich hatte natürlich super viele positive Freunde und ich wusste, wenn du den Verdacht hast, dass du tatsächlich positiv bist, machst du erstmal einen anonymen Test, um dann zu gucken, falls der positiv ausfällt, dass du deine Schäfchen im Trocken hast. Ne? Also hast du alle Versicherungen abgeschlossen, die du dann nicht mehr abschließen kannst. Bist du in der richtigen Versicherungsklasse bei deiner Gesundheits- und so. Das ist heute ein bisschen anders als damals. Damals warst du quasi, ab dem Moment, wo deine Diagnose bekannt war, waren ganz viele Sachen hinfällig. Also eine Berufsunfähigkeit, Lebensversicherung, auch eine Krankenkassewechsel und so, ging alles nicht mehr.
Krass, über sowas habe ich mir nie Gedanken gemacht. So,
ja. So, dafür bin ich ja da.
Dankeschön.
Und habe dann bei meiner Hausärztin, die wir kannten uns, also ich war da ganz häufig, ne, habe damals im Prenzlauer Berg gewohnt und war da ganz häufig. Wir mochten uns total gerne. Mhm. Wir hatten immer Spaß, wenn ich da war. Das war super cool. Und da dachte ich, cool, gehe ich zu der und bezahle halt für einen anonymen Test. Mhm. Konntest du ja machen. Und habe das gemacht und bin dann 2 Wochen später oder sowas, das damals war, bin ich da wieder hin zur Diagnose abholen.
Boah, 2 Wochen ist aber auch
war krass. Damals, ja, war so. Heute aber kannst du ja einen Schnelltest in der Apotheke holen.
Was,
ne?
was war in der Zeit, also wie bist du da nicht kirre geworden oder hast du dir gar keine Gedanken gemacht?
Doch, habe ich schon. Ich war mir ehrlich gesagt, glaube ich, sogar relativ sicher, dass ich es habe. Aber ich war jetzt nicht, I don't remember. Das war auch zu der Zeit, habe ich so viel gefeiert, so viel Drogen genommen. Ja. Da ist viel in Vergessenheit geraten. Ich weiß aber, dass ich dahin bin und ich meine, alle von euch, die schon mal irgendwie so ein schlimmes Testergebnis beim Arzt abholen müssen, wissen das. Du sitzt da und jede kleinste Geste, jeder kleinste besorgte Blick, du liest das in deinem Kopf sofort und sagst dir, ah, ich hab's. Alles wird so gedeutet, dass du es fürs schlimmstmögliche Outcome quasi verbuchen kannst. Und das war an dem Tag
auch so. Dass man wirklich ehrlich mit sich, glaube ich, dann so, ja.
Also ehrlich nicht, du bist halt einfach paranoid. Ja. So, aber an dem Tag hörte das halt nicht auf. Also ich saß da in diesem Wartezimmer und schaute so nach vorne. Vorne mir war die eine Praxistür, das war so eine Gemeinschaftspraxis, und rechts, also waren 2 Praxistüren, und rechts war das Sprechzimmer, also der Pult von der sehr schwulen Person, die da quasi die Aufnahme gemacht hat. Wie heißt du was denn? Rezeptionistin, whatever. Und dann tappelte die so vor und guckte so, lehnte sich sofort, guckte so in meine Richtung. Und ging so wieder zurück und dann klopfte sie an die eine Tür und dann kamen die Ärzte raus und haben sie mich beide so angeschaut zu mir rüber und haben beide so getuschelt und haben mal so auf die Karte geguckt und wieder so. Und dann dachte ich schon so, okay, wow. Ich glaube, ich habe eine Idee, wo das hier hingeht. Dann haben sie doch die zweite Ärztin dazu geholt, haben wieder mich angeschaut und wieder rein und dann geht er zurück zu dem Ding und sagt, Herr so und so, also ich sage jetzt nicht meinen bürgerlichen Namen, könnt ihr googeln, Herr so und so bitte. Und ich dachte so, mega. Dann bin ich da rein und habe mich da hingesetzt und ich schwöre dir, es war halt die Uschi, die ich kannte, die Ärztin, die ich kannte, die sonst immer super cool war, wir mochten uns, war wie weggeblasen. Da saß eine eiskalte Frau vor mir, die wirklich so, habe ich das hier nicht schon mal erzählt? Ich will es jetzt gar nicht so ausdehnen. Okay. Die mich wirklich einfach behandelt hat, als wäre ich ein Feind, der irgendwie hier bedrohlich in ihre Praxis kommt mit einer bedrohlichen Geschichte. Und so, ja, sie sind positiv. Und ich so, okay. Okay, und habe so darauf gewartet, dass sie mir jetzt noch irgendwie mehr gibt, ne? Dass sie irgendwie sagt so, hey,
das sind die nächsten Schritte, genau, das machen sie.
Darauf müssen sie achten, das sollten sie nicht mehr essen, bla bla bla. Ne? Gab ja damals so viel Gerede auch mit Toxoplasmose, dass man kein Sushi mehr essen darf und so. Whatever. Und da, nichts davon passierte halt und ich war halt schon so oft bei diesen Gesprächen dabei. Ich hatte meinen Ex-Freund ein paar Monate vorher zu einem sehr renommierten Arzt hier in Berlin, Schwerpunktarzt Dr. Schranz, begleitet und das war halt ein Traum gewesen, das Gespräch.
Ne? Und du warst jetzt aber in keiner Schwerpunkt, sondern in einer Hausarztpraxis.
In meiner Hausarztpraxis, weil ich dachte, easy, so, ne? Wir verstehen uns ja. Und dann hat die mir gar nichts gesagt und dann habe ich gesagt, wollen Sie mir nicht irgendwas sagen? Und sagt sie, ja, fragen Sie halt mal was. Auch so in dem Tone, da dachte ich so, okay, no thanks. Ich glaube, dann gehe ich jetzt einfach mache mir einen Termin beim Schwerpunktarzt. Ja, ist dann sicher besser und so. Ja, tschüss. Und dann bin ich da so raus. Und nee, ich habe noch zu ihr gesagt, ich weiß gar nicht, was ich gesagt habe, auf jeden Fall, irgendwas habe ich gesagt und dann meinte sie so, na, entschuldigen Sie mal, das ist das erste Mal, dass ich sowas machen muss. Und ich sagte, ja, für mich übrigens auch. Habe auch das erste Mal die Seuche und habe das erste Mal dieses Gespräch. Scheiße. Aber danke für die Empathie.
Ja.
Bin dann da raus und habe mich erstmal so draußen an die Mauer gesetzt, um erstmal so klarzukommen. Mhm. Und dann fliegt plötzlich diese Tür und dann rennt sie mir hinterher mit ihrer schwulen Sprechstundenhilfe. Und sehen mich da und fangen an zu brüllen, literally. Und sagen, hey, Sie können jetzt hier nicht abhauen, Sie müssen hier noch was unterschreiben. Und ich so, bitte? Ja, Sie müssen mir die Freigabe geben, mich von der Schweigepflicht entbinden, damit ich das irgendwie an die Versicherung melden kann. Ich so, nee, auf gar keinen Fall.
Ja.
Also Gott sei Dank war ich in dem Zustand fit genug. Hab gesagt, auf gar keinen Fall. Ich habe einen anonymen Test gemacht, Sie wissen offiziell von gar nichts. Mhm. So, und ich werde jetzt Sie auf gar keinen Fall von der Schweigepflicht entbinden, dass Sie mich bei der Versicherung melden können. Mhm. Ich habe dafür gezahlt. Nee, und so, Sie riskieren, dass ich meine Karriere beenden, dass ich meinen Job verliere, meine Zulassung verliere. So ein Schwachsinn. Also die war einfach schlecht vorbereitet, aber sie, also ne, wenn man sich so überlegt, als Ärztin, die hat wirklich alles falsch gemacht, was man falsch machen kann in dem Moment. Und ja, das war one of the worst moments ever, honestly. Aber ja, bin dann, hab dann gleich einen Termin bei Herrn Dr. Schranz gemacht, bin dann dahin gegangen, der hat mir alle Ängste genommen. Das war ganz toll, der ist jetzt leider schon im Ruhestand, aber der hat auch seit Beginn der AIDS-Krise war der mit involviert und mit dabei und ein großartiger Arzt. Ja.
Ja, und das heißt dann quasi, also bist du dann, komm, so, du hast es gerade mit diesem, also guck mal, ne, jetzt sind wir gerade bei dem Thema, deshalb so, vielleicht frage ich ein bisschen dumm, also so wie eben gerade, als ich gesagt habe, naja, da ist man schon sehr ehrlich zu sich, weil ich so dachte, da dachte ich so, man ist ehrlich mit sich im Sinne von, man malt sich das Schlimmste einmal aus, was ist das Schlimmste, was passieren kann, weil manchmal skizziert man ja so komische Szenarien, aber dass man ehrlich so, okay, ich werde positiv sein, vermutlich, wenn da auf einmal drei Leute stehen und einen anschauen und irgendwie tuscheln, was da irgendwie ist, wie in der Sitcom, also das war jetzt nicht, also natürlich wird man trotzdem paranoid, aber das ist ja irgendwie was, was ja im Nachgang dich ja eigentlich ja nur bestätigt hat da mit dieser, mit dieser Frau. Aber was war das mit dem Sushi, dass man kein Sushi essen darf? Also was sind, also ist das immer noch so?
Ist es, oder was ich müsste das wissen als Aktivistin, I really don't. Es gibt, also früher gab es immer die große Warnung, man darf eben, also eine Toxoplasmose ist eine der opportunistischen Krankheiten, die sich an, die durch HIV ausgelöst werden kann, also nicht durch HIV selber, sondern das HIV-Virus senkt ja oder greift den Körper so lange an, dezimiert die Zellen, bis dann irgendwann selbst kleinste Sachen, die der Körper sonst easy wegstecken kann, eben verheerende Folgen haben können. Ne? Mhm. Lungenentzündung, Toxoplasmose, was weiß ich, ne? Kaposi-Sarkom tritt ja bei normalen, also bei Menschen ohne HIV einfach gar nicht auf, so gut wie nicht, ist eine Form von Krebs. Und bei Menschen mit Vollbild-AIDS ist das, ne? Die waren ja dann übersät von diesen Lesions, von diesen Malen. Mhm. Und so funktioniert das halt auch. Und ich glaube, das ist der Grund, warum Toxoplasmose so ein großes Thema war, so lange. Ich glaube, seit wir die Dreierkombi haben, ist das nicht mehr so ein Ding. Und honestly, es gab diesen Moment, da habe ich bei der Freundin Clarissa damals geschrieben, wo ich auch dachte, mir ist gerade aufgefallen, habe ich ihr geschrieben, dass ich in den, es war 2 Jahre vor meiner Infektion, dass ich, wenn ich unsafe Sex hatte, wenn ich es riskiert habe, dass der Prospekt daran zu sterben, mich gar nicht so sehr beunruhigt hat, weil ich wahrscheinlich nicht so sehr an meinem Leben hänge. Aber der Prospekt, kein Sushi mehr essen zu dürfen, hat mir gerade richtig Angst gemacht. Und vielleicht passe ich jetzt doch wieder ein bisschen mehr auf. Und sie war auch so, Alter, du bist krank. Und ich so, I'm a foodie. There's a difference.
Ja, ja. Ey. Ich find's krass einfach. Also einfach so dieses, keine Ahnung, so, weißt du, ich bin so ein Prep-Girl.
Ja.
Also ich bin so Fulltime-Prep.
Ja,
seitdem es
you.
Die Prep gibt, so bin ich da. Und das Ding ist, ich habe immer Witze darüber gemacht, dass ich dann, also wenn man die Prep nimmt, geht man alle 3 Monate
zum
Check-up, Blutbild wird gemacht und man wird eh getestet auf alle möglichen Geschlechtskrankheiten. Und ich manchmal immer so dachte so, geil, ich nehme die Prep, habe aber überhaupt gar keinen Sex. Also so, weißt du so, so ich war so manchmal so 3 Monate nicht da und dann war so, und ihr Sex immer geschützt? Ja. Und dachte ich dann immer so, ich hab immer meine Antwort gegeben, dachte immer so, nein. Dann manchmal gab es so Phasen, wo ich dachte so, Alter, okay, jetzt hier wieder 3 Monate warten, bis irgendwas ist. Aber ich bin auch so richtig, so ein richtiger Schisser auch, was so sexuell übertragbare Krankheiten angeht. Mhm. Seitdem ich einmal Tripper im Hals hatte, ist bei mir wirklich so, jedes Mal, bei mir kratzt der Hals, bei mir ist irgendwas anderes, ein Popel hängt schief, denkst du, oh mein Gott, Simon, was kann das sein? Was hast du da gemacht? Ich hatte nie wieder was anderes. Ich glaube, ich hatte in meiner sexuellen Laufbahn, die ich hatte, hatte ich nur das, glaube ich.
Ja.
So.
Ich hatte auch nur den Jackpot. Ich hatte nie irgendwas anderes.
Ja.
Ich habe nur gleich das Große losgezogen, wie immer.
Herzlichen Glückwunsch.
Ja.
So,
ja. Mit Kleinscheiß hält sie sich nicht auf. Sie kriegt immer gleich die volle Keule. Du, ich finde, also ich bin wirklich sehr, sehr happy, wo wir mittlerweile sind. Also, ne, dass es auch die Prep gibt, dass es Dinge gibt wie Doxy Prep ist, ne, dass es so viele, dass wir mittlerweile
einen, noch mal, ist das,
mit
was man
Antibiotika quasi kombiniert, um halt auch alle anderen Sachen quasi safe zu machen. Das, ne, ich bin so glücklich, dass wir diesen vollen, dieses volle Bouquet haben von Möglichkeiten, wie wir Präventionsarbeit
machen. Es gibt ja selbst diese eine Pille, die man nimmt, wenn man kein PrEP genommen hat, um danach
die
PrEP, direkt.
Die Postexpositionsprophylaxe, wenn das so Kind schon in den Brunnen gefallen ist, wenn der Risikokontakt da war, kannst du die in den ersten 48 Stunden danach nehmen. Also es ist ja nicht nur eine Pille, sondern es ist ja dann auch ein
Treatment quasi. Ja, genau. Aber es ist so quasi wie die Pille danach.
Aber genau, und das gibt es auch. Okay, ne, wenn der Risikokontakt schon da war, dann kann man das nehmen, um eine Infektion relativ gut auszuschließen. PrEP ist besser als PEP, aber ja, geht beides. Ne, es gibt so viele Möglichkeiten, die wir mittlerweile haben. Und trotzdem sind ja im letzten Jahr die Zahlen gestiegen, tatsächlich, die Zahl der Neuinfektionen. Und eine Gruppe, die vielleicht auch für euch, die uns zuhören, nicht so unspannend ist, ich glaube, ungefähr ein Fünftel dieser Neuinfektionen waren Menschen, die erst quasi mit AIDS-Symptomen diagnostiziert worden sind, weil die, oft sind das Frauen, die in vielleicht auch ne, monogamen Beziehungen sind, in einer heterosexuellen monogamen Beziehung und einfach glauben, sie müssen sich gar nicht testen lassen, weil sie nicht Risikogruppe sind. Und ne, dann hat das vielleicht der Partner angeschleppt und bei dem passiert nichts oder ne, die sind, man ist schon wieder getrennt, aber man kommt gar nicht drauf, dass man sich vielleicht selber mal testen lassen sollte. Und das Problem ist aber, sind auch die ÄrztInnen, die ne, Frauen dann oft auch nicht ernst nehmen, wenn die mit solchen Symptomen kommen. Die, bei einem schwulen Mann würdest du sofort sagen, wir machen mal einen HIV-Test. Bei einer heterosexuellen Frau wird dann auf was weiß ich was getestet und über Monate gewartet und immer wieder ins Dunkle geschossen. Und ja, ich weiß auch nicht, was die hat. Komisch. Vielleicht hat die Long-Covid, wer weiß. Und keiner kommt drauf, einen HIV-Test zu machen. Und bis sie dann tatsächlich AIDS-Symptome hat und im Krankenhaus ist und dann wird der Test gemacht und dann ist die Trauer groß und der Schock groß. Also ja, ich glaube, das ist auch ein dringender Aufruf an euch alle da draußen, auch wenn ihr denkt, ihr gehört vielleicht nicht zur Risikogruppe, lasst euch einfach mal testen.
Ja, aber das finde ich auch ganz interessant, dass das tatsächlich der große Unterschied ist zu meinen heterosexuellen Freundinnen, dass ich gar nicht weiß, wann die, also ich weiß, bei mir war das ganz am Anfang auch so ein Ding, als dann PrEP, ich weiß gar nicht, wann ist die PrEP gekommen? Wann war das? Und ich auch ganz lange überlegt habe, mache ich das nicht? Und dann dachte ich aber so, für mich als die ängstlichste Person der Welt, die das alles angeht, was so hypochondrisch unterwegs ist. Also ich bin jetzt nicht Hypochonder, aber was geschlechtskrank, es ist so krass in mir drin, weil, aber ich glaube auch einfach, die PrEP zu nehmen, ob ich jetzt Sex habe oder ob ich keinen Sex habe, das gibt mir so ein Gefühl von Sicherheit, weil das einfach dieses...
Schätzi, die PrEP ist sicherer als Kondome, wenn man sie richtig einnimmt.
So,
also, ne?
Genau.
Ein Kondom hat, glaube ich, eine Erfolgsrate von, ich weiß gar nicht, 92% oder so, die PrEP ist bei 98% irgendwie so. Also, ne, es ist
so,
sicherer,
dann, genau, die zu nehmen. Genau, es ist wirklich so, ich bin ein so großer Fan von sich da dann im Zweifelsfall erstmal keine Sorgen zu machen oder zu wissen, alle 3 Monate gehe ich eh zum Test. Und ich gar nicht mehr so... wie das war so ganz am Anfang, als ich meine ersten Tests hatte und so und wie aufgeregt ich dann immer noch war und jetzt einfach so diese ganzen Routinen, die da schon einfach mit dabei sind, was ich so gut finde und einfach so die ganze Zeit zu wissen, wie mein Status ist auf allen Ebenen oder selbst zu denken, ich habe gerade einen Test gemacht und dann irgendwie eine Woche später habe ich SEX mit irgendjemandem und denkst du, oh Gott, ich habe Halskratzen. Nein, das kann doch nicht sein. Ich hatte letzte Woche erstmal einen Test, wie oft ich eine Woche später oder keine Ahnung, was dann so dachte, okay Simon, so geht's jetzt nochmal Test, weil ich so komisch durchdrehe.
Aber das Schöne ist doch, deine große Sorge ist da nicht mehr direkt HIV, sondern es ist dann halt eben Trip am Hals wieder zu haben.
Das ist
If that's your worst enemy, that's fine.
Ja, es ist tatsächlich so.
Ja.
Ja, wild. Ich frage mich gerade, ob ich irgendwas Fragenmäßiges, wenn ich dich doch gerade so am Haken habe, noch irgendwie da ist. Aber ne, und im Zweifel kommen wir darauf zurück.
Im Zweifel kommen wir darauf zurück. Aber ich glaube, die wichtigsten Botschaften, die man so rausschicken kann, ist tatsächlich sich selber updaten im Bezug auf Wissen. Also ne, ruhig mal auch einen Podcast hören zum Thema oder zu einer Veranstaltung gehen oder sich was anzuschauen. Weil ne, ich glaube, das Fortbestehen der Existenz dieser sogenannten alten Fakten, also ne, dieser alten, längst überholten, in Anführungsstrichen, Wahrheiten über HIV, wie man das überträgt, was für Gefahren davon ausgehen, das ist ja längst von der Wissenschaft überholt worden, vom Fortschritt überholt worden. Ich glaube, da ist ein Update wichtig, einfach auch, um das weiterverbreiten zu können, um andere Leute da auch abholen zu können, um denen die Angst davor zu nehmen. Ich finde es immer wichtig, mit uns zu sprechen und nicht so sehr über uns, ne, über die Positiven. Ich stehe für alle Fragen immer zur Verfügung. Ne? Mein meine Social Media Präsenz hat sehr viel damit zu tun. Ihr könnt mir mal Fragen schicken. Mir schicken ja auch ganz viele junge Menschen, schreiben mir, wenn sie frisch diagnostiziert sind, weil sie auch niemanden um sich rum haben, mit dem sie sich austauschen können, schreiben mir dann und dann, ne, versuche ich da so ein bisschen durchzuhelfen und so. Also ja, ich glaube, das Wichtigste ist, sich informieren, sich selber testen lassen, andere Leute auch zu animieren, da so ein bisschen auch das Stigma rauszunehmen. Mhm. Ne? Du hast das gerade schon erzählt, für dich ist das mittlerweile so eine normale Sache, da zum Test zu gehen und all diese Sachen zu machen. Das muss ja nicht von Angst besetzt sein. Das muss ja nicht so grauenhaft
überhaupt nicht
sein.
Nee, eben genau. Weil es ja auch das Gute ist, das zu wissen und so zu merken, ey krass, je früher das erkannt wird, desto besser ist es ja. Also und das gilt ja bei allem.
Ja.
So.
Ich habe ja 11 Jahre gewartet, bis ich angefangen habe mit der Medikation.
Warum? Wegen Nebenwirkungen?
Ich komme aus einer Zeit, das darf man nicht vergessen, ich habe ja die AIDS-Krise mitbekommen, wenn auch als relativ junger Mensch. Also ich habe natürlich auch noch Leute verloren, aber bei weitem nicht so viele wie die anderen. Was ich aber sehr gut mitbekommen habe, war, wie krass schlimm manche Medikation war. Ne, ich habe Leute wirklich sehr, sehr leiden sehen unter ihrer Medikation. Und deswegen war für mich das so ein Ding, dass ich dachte, ich will das so lange wie möglich hinauszögern, obwohl die Medikation damals ja schon safe war und es gab auch nicht mehr diesen Nebeneffekt, dass das ganze Gesichtsfett so weggeschmolzen ist, ne? Diese sogenannten AIDS-Faces, die man auch immer noch sieht. Das kommt ja auch von dieser Medikation, die einfach das komplette Unterhautfett im Gesicht weggeschmolzen hat und das hat sich dann unten im Bauch angesammelt. Auch das war ja schon nicht mehr Fall. Also ich hätte theoretisch gleich anfangen können, wollte aber irgendwie nicht. Und das heißt, ich hatte halt dieses weirde magical thinking, dass ich dachte, vielleicht bin ich einer von den Elite-Controllern, so nennt man das, und es bricht bei mir einfach nie aus. Mein Körper schafft das alleine. Also und er hat das ja 11 Jahre lang wahnsinnig gut im Zaum gehalten. Ich hatte immer noch CD4-Zahlen, also Helferzellen, besser als nicht infizierte Menschen. Ich war immer über 700. Und erst als das dann so langsam angefangen hat, nach unten zu gehen, nach 11 Jahren, habe ich irgendwann gedacht, warum warte ich eigentlich? So, why? Ich kann jetzt auch einfach anfangen. Und dann hat mein Arzt auch angerufen und meinte, also deswegen habe ich darüber nachgedacht und meinte, hey, ist wieder ein bisschen runter, sollen wir nicht einfach mal, warum wartest du? Und ich war so, honestly, I don't know. Mhm. So, lass uns einfach anfangen. Und dann haben wir das gemacht und dann war das easy. Und 2 Wochen später war ich quasi, also nicht, doch, 2 Wochen später waren alle Nebengeschichten, die ich hatte, wegen HIV auch, ich hatte immer Zahnfleischblut und so, das war dann plötzlich weg. Mhm. Und ich war irgendwie, mich gesünder gefühlt, safer gefühlt. Und es war no big deal.
So. Aber wie war das dann in diesen 11 Jahren? Ohne, hast du dich ja, also ich stelle mir das einfach so krass vor mit der Stigmatisierung, die einhergeht. Also auch wenn du Typen triffst, wenn du Leute kennenlernst. Ich glaube, es ist sowas anderes, wenn ich heute selbst in Profilen, Online-Profilen steht, ich bin unterhalb der Nachweisgrenze. So, und das ist ja schon so viel mehr, da kannst du ja auch so einen Check hintersetzen. Weil es weniger erklärend oder ich mir manchmal so denke, ah, okay, thematisiert man das dann überhaupt?
Also
muss man irgendwie, also
diese 11 Jahre waren, also das sogenannte Swiss Statement ist der Moment, als ein Virologe war das, glaube ich, ein Arzt quasi öffentlich erklärt hat, wir als Wissenschaftler geben jetzt bekannt, dass wenn ein HIV-Positiver dauerhaft durch diese Medikation unter der Nachweisgrenze ist, er das Virus nicht mehr übertragen kann. Und das hat so ein Erdbeben ausgelöst damals weltweit. Empörung auf der einen Seite, wie kann man das verharmlosen, wie kann man dazu aufrufen, dass Menschen Sex ohne Kondom haben, bla 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 bla, was es ja nicht war, sondern es war einfach nur die faktische Feststellung, kann nicht weitergegeben werden, wenn dauerhaft unter der Nachweisgrenze. Und das war zu dem Zeitpunkt, glaube ich, noch nicht so common knowledge. Also ne, in diesen 11 Jahren, wie gesagt, das waren wilde Jahre für mich. Da war viel Drogenabusus und Feierei und dann ja auch irgendwann meine sehr, sehr wilde Ehe. Ich hatte literally andere Sorgen zu der Zeit. Hätte ich damals gewusst, okay, eine Tablette, du bist unter der Nachweisgrenze, du kannst es nicht mehr weitergeben, du kannst mit deinem Partner dann noch Sex ohne Kondom haben, ohne dass du Angst haben musst, dass er sich infiziert. Hätte ich das gewusst, hätte ich wahrscheinlich viel früher angefangen. Aber damals war das noch kein Ding. Und ja, die Stigmatisierung war krass. Also ich war ja dann auch ab und zu noch auf Online-Dating-Portalen, wo mir dann literally Leute geschrieben haben, so ey, du bist so eine AIDS-Hure, du hast hier nichts verloren, du hast das Recht verspielt, mit anderen Leuten Sex zu haben. Du darfst nur ab sofort nur noch mit positiven Sex haben, wenn überhaupt. Also ne, das moralinsaure Ausgrenzen war sehr beliebt. So, that was a thing, for sure. Aber ja, heute habe ich einfach gar keinen Sex mehr. Problem gelöst.
Ach, Barbie, ey. Ja, tausend Dank. Tausend Dank. Bei mir, meine Damen und Herren, war Barbie Breakout. Wir haben über den 1. Dezember, über den Welt AIDS-Tag gesprochen. Ja. Oh mein Gott. Barbie, ich hab dich lieb, ich liebe dich doll.
Ich dich auch.
Danke Schatz. Fürs Teilen von allem. Und dass ich mal fragen kann, ich manchmal denke, oh Gott, Simon, ey, wie du dich hier manchmal an irgendwelche Themen ranwanzt, ganz langsam so nach vorne kommst und sagst,
ach so, nee, da ist man ja besonders ehrlich mit dir, ach, dass man so und so, ohne irgendeine Ahnung zu haben.
Ja, also, wir hören uns nächsten Donnerstag wieder, wenn ihr mögt. Und bis dahin gilt wie immer, bewertet uns, folgt uns bei TikTok und Instagram, das hilft uns doch nur sehr.
Yes.
Und verbreitet die frohe Kunde. Dass
nicht
man sich,
die Seite.
Genau, dass man sich auch testen lassen kann, dies, das. Hä, mach doch mal. Aber vielleicht nicht beim Haus, beim Hausarzt.
Doch, nee. Bestimmt sind alle Hausärzte toll. Die ist mittlerweile auch keine Hausärztin mehr. Die ist jetzt wieder Sport irgendwas. Mhm. Ja, ist ja, glaube ich, besser aufgehoben. Ja. Anyway, tschüssi.
Tschüss.